Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Es lebe der Sport. Willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Nick Berger. Er ist Europameister 2003 im Beachvolleyball und seit Sommer diesen Jahres Geschäftsführer der Kader. Kader bedeutet Karriere danach oder duale Karriere im Spitzensport. Servus Nick, bei mir im Studio.
Hallo Christi.
Servus. Wir haben dich heute auch mit dem Business Athlete Award ausgezeichnet. Das steht für ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind und du bist so ein Paradebeispiel dafür. Und auch Kader, Karriere danach ist so ein Punkt, der ganz, ganz ähnlich ansetzt. Du hast auch duale Karriere gesagt, also solange man auch noch aktiv ist, begleitet ihr. Aber dazu komme ich später. Ich beginne eigentlich wie immer dann mit der sportlichen Karriere und das ist bei dir Volleyball und Beachvolleyball. 1986 ist es in der Halle losgegangen. Wie bist du dazu gekommen? Sehr groß warst du, nehme ich an, schon in der Schule. Ne?
Also körperlich schon. Nein, es war eher ein bisschen untypisch. Es war eben kein Sportgymnasium oder so. Ich war im musischen Gymnasium in Salzburg und eigentlich klassischer Turnlehrer hat Volleyball gespielt, was eher selten war. Ja, und der hat gesagt, da gibt es einen Verein und schau hin. Und das war dann in Salzburg der ASV. Salzburg und das wurde dann ASV Paris-Lodron, eine Spielgemeinschaft und dann sind so Ambitionen gekommen, wie ich 15, 16 war, also begonnen mit 11, 12 und dann ging es in Richtung von der zweiten Liga vielleicht aufsteigen wollen und dann kann man irgendwie davon von Leistungssport sprechen.
Und du hast schon sehr jung begonnen, also noch während der Schulzeit, ne? Weil 86 war meine Matura und du bist schon viel jünger.
Ne? Also so viel jünger bin ich nicht. Nein, genau, also wenn das stimmt mit 86, kann schon sein, da war ich eben 12.
Das stand bei Wikipedia.
Genau. Nein, passt gut. Ja, ich habe in der Unterstufe quasi begonnen und mit Oberstufe wurde es dann ernst.
Mit Oberstufe wurde es ernst, ja. Und zwischenzeitlich, also wir sprechen da von der Halle. Beachvolleyball ist erst später gekommen.
Genau.
Und du warst ja auf Hawaii dann studieren. Hat das irgendwie eine Inspiration fürs Beachvolleyball mitgenommen?
Ja, das war eigentlich der Hauptgrund. Also Hawaii, das Studium war Hallenvolleyball.
Ja.
Da bin ich über sportliche Leistungen zum Sportstipendium gekommen, weil, wie wir wissen, die Universitäten in Amerika relativ kostspielig sind. Und
die Hawaiianer rufen uns an und sagen, Hawaiianer. Hey, cool.
Ja. Ja, mit denen bin ich wieder in Kontakt. Ja.
Hey.
Na, und auf alle Fälle bin ich mit Hallenvolleyball rübergegangen, war schon spannend. Ich erwähne es, ich glaube, letzte Woche habe ich es wieder erwähnt, 1993 und in den Physio, in den Training Room, also quasi in die Physio, die universitätseigene Physio. Ich kenne sie außer wahrscheinlich bei einem Getränkehersteller aus Salzburg oder sonst irgendwo findet man solche Themen nicht. Also die waren so weit vorne und so professionell und das habe ich erleben dürfen. Aber am Wochenende, wie gesagt, war Zeit, in Waikiki zu spielen und da haben wir mit Beachvolleyball angefangen. Ja.
Und das hat dich dann, nehme ich an, nicht mehr losgelassen, obwohl du nebenbei, also 93 steht auch wieder Wikipedia, war dann dein Einstieg, das hast du jetzt auch gesagt gerade. Und bis 1999 hatten wir eine Heim-Europameisterschaft in Österreich. Hast du noch im größeren Team in der Halle gespielt? Ja?
Genau, also ich war bei Donaukraft in Wien. Mhm. Also ich bin eigentlich von Salzburg eben als Vizemeister nach Hawaii gegangen und das einzige Mal, wo Salzburg gewonnen hat, war in meiner Abwesenheit. Ich bin dann nach Wien studieren gegangen, somit bin ich wieder zum Vizemeister gekommen.
Ja.
Also am Anfang irgendwie unglücklich. Und dann haben wir aber viermal den Cup und die Meisterschaft geholt mit Wien, also mit Donaukraft. Und genau, und da im Sommer aber schon ganz normal begonnen, auch Beachvolleyball zu spielen.
Jetzt springe ich ein bisschen, die Herren Clemens Doppler oder Oliver Stamm kommen in deiner Karriere natürlich ganz bedeutend vor, weil er Beachvolleyball im Duo gespielt hat. Welche Rolle haben die in der Halle gespielt früher? Ich weiß das gar nicht.
Na, waren beide durchaus im Nationalteam. Oliver war ein Mittelblocker.
Okay.
Ein bisschen vor meiner Zeit, also wir haben uns minimal überschnitten, aber Oliver ist dann relativ schnell professionell auf den Beach gewechselt. Und der Clemens war wie bei mir, aber nach mir, also so nach mir noch, glaube ich, jetzt auch mit Donaukraft unterwegs. Und ich habe ihn dann rausgelöst. Also ich habe, nachdem ich mit dem Oliver aufgehört habe, 2001, quasi gefragt, ob er mit uns spielen will oder mit mir spielen will oder mit meinem damaligen Trainer Markus Olustri und mit mir. Und dann ist der Clemens auch auf den Strand gekommen.
Und der Clemens ist dann auf den Strand gekommen und ihr habt 2003 den Europameistertitel gemeinsam erreicht. Wie war denn da der Turnierverlauf damals? War das eine knappe Geschichte? Weil wie groß war sie Außenseite oder war sie sogar die Favoriten? Ich gebe zu, ich weiß es nicht mehr genau.
Na, Favoriten nicht. Wir haben gut gespielt, aber wir waren, ich hätte jetzt ein bisschen gesagt, so eine Außenseiterchance für eine Medaille, weil wir schon fünfte Plätze ab und an vierte auf der Welttour gewesen waren. Und war sehr guter Verlauf, also es war extrem heiß in Antalya. Na, oder doch, also in der Türkei.
In der Türkei
Und also es waren gemessen, glaube ich, im Schatten 4, es war so ein Stahlkonstrukt, Stadion 54 Grad im Schatten am Finaltag. Und ja, also ich kann mich erinnern, ein guter Freund von mir sagt, okay, und komm mit Gold heim. Und ich habe mir nur gedacht, wie absurd das klingt, weil wir dort noch nicht waren. Und der Verlauf war, ich glaube, das erste Spiel war gegen einen späteren Finalisten, also gegen die Deutschen, Reckermann, Diekmann. Und wir haben es zweimal spielen müssen und wir haben es zweimal geschlagen. Also wir haben es mehr oder weniger bestätigt. Es war auch insofern ganz spannend, weil im dritten Satz waren wir schon 7-13 hinten. Also wenn der Satz bis 15 geht, weiß man, dass an und für sich die Deutschen noch zwei Bälle brauchen. Und normal müssen sie das machen. Und in ihrer Vita steht auch, dass es die größte Niederlage war, die sie bekommen haben, weil sie sind Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger gewesen, aber da konnten wir ihnen die Goldmedaille entreißen.
Also dein größter Erfolg würdest du auch im Nachgang deiner starken Karriere sagen.
Ne? Absolut,
ja. Absolut. Aber mit dem Oliver Stamm, mit dem du dann gespielt hast, ist ja auch einiges ganz hervorragend gelaufen und ihr seid ja vielleicht das bekannteste Beachvolleyball-Duo, sage ich jetzt mal, in meiner Wahrnehmung, das wir je hatten in Österreich. Ihr seid bis zu Olympia gekommen. Und habt dort gut abgeschnitten eigentlich auch, oder?
Ja, das war okay, aber jetzt im Vergleich, also war das jetzt noch nicht so, ich glaube, es war so das Pionierstum, kann man es bezeichnen. Es war vor dem Clemens, das heißt, da waren Olympische Spiele neu, dann war nochmal Beachvolleyball vermehrt in den Medien neu, da haben wir, der Oliver und ich, eigentlich, glaube ich, ganz viel Vorarbeit geleistet. Man muss aber dann schon noch sagen, der Vize-Weltmeistertitel 2017 von Clemens Doppler und Alex Horst, das ist weit drüber zu stellen.
Okay, ja.
Und danach waren ja schon mehrere Teams bei Olympischen Spielen, aber es war der Auftakt und ich kann mich noch erinnern, es war immer in der Früh, weil in Sydney und da waren auch zum Teil auch nicht so die ganz großen Erfolge des österreichischen Olympiateams zu vermelden und es haben wahnsinnig viele Leute Beachvolleyball angeschaut, weil es einfach ja so ist, wie es ist, nämlich nett zum Anschauen und eigentlich sehr spannend und von der Athletik her ziemlich faszinierend und das hat das ausgemacht und deswegen war die Welle relativ groß.
Ja, ich war auch immer wieder da auf der Donauinsel oder auch einmal in Klagenfurt bei so einem Jagerhof-Event. Wirklich faszinierend. Also ganz ein toller Publikumssport. Gibt es eigentlich in der Weltspitze etliche Athleten, die sowohl Halle als auch Beach spielen oder hat sich das so spezialisiert, dass das gar keinen Sinn mehr macht? Oder kennst du da wen?
Na, es hat sich schon sehr spezialisiert. Also die Letten waren im Smedins, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, ob es das Samolovs oder das Smedins oder beide eben sind. Die sind jetzt noch vor ein paar Jahren, also obwohl sie der Top waren und Europameister waren, waren sie auch wirklich in der Halle. Aber ich glaube, das ist meiner Meinung nach das einzige Team, das ich kenne. Es fangen viel in der Halle an, das ist klar. Also auch Mol Sorum, die besten Norweger, haben in einer dualen Schule, wo sie einen Tag immer Beachvolleyball gespielt haben, auch im Winter, und den Rest Halle. Also die haben das beides gemacht und haben sie dann relativ schnell eben spezialisiert. Dass das jetzt noch gibt, dass man hin und her springt, ganz oben, ist nicht vorstellbar.
Wie geht man eigentlich in ein Land wie Österreich mit den stärksten Damenteams dann um? Trainiert sie öfters gemeinsam oder ist das ganz eine andere Welt auch in Wahrheit?
Es ist eine andere Welt, aber es ist für die Damen, wenn ich sage, relativ gut, weil wenn da Damen fehlen, also wenn andere Teams fehlen, kann man mit ganz guten Herrenteams sehr gut trainieren. Ja, also für die Damen kann man da ein bisschen was dazu tun, sage ich jetzt einmal, andersrum, also es wird nicht viel trainiert, also Spitzenteams der Herren und der Damen trainieren nicht gemeinsam.
Ich habe es jetzt ein bisschen mit dem Tennis verglichen, mit dem Feld auch und so weiter und habe diese gerade visibel vor meinem Kopf gehabt. Deine Karriere, wie ist die dann ausgeklungen und wie ist dann weitergegangen? Wann hast du dich entschieden, jetzt hängst du mal die sportliche Karriere an den Nagel und…
Naja, es war ein schleichendes Thema, eben wie gesagt 2003 Europameister, dann hatten wir als Nummer 10 in die Olympia-Qualifikation für Athen reingehend, hat sich der Clemens das Kreuzband gerissen zum ersten Mal. Dann durfte ich mit Florian Gosch in Athen spielen, aber wir waren halt nicht zusammengespielt und sind unglücklich dann nicht aus der Gruppe gekommen. Und dann habe ich mir die Bandscheiben, also noch in Griechenland ist mir die Bandscheiben dann rausgefallen, also habe ich Bandscheiben-OP gehabt und wir waren eben 2003, waren wir siebte der Welt am Jahresende und nach dem Fünferjahr waren wir, glaube ich, müsste liegen, 13, ja. 14, 15, okay. Also brav, gut, aber einfach überschaubar, so dass ich mir gedacht habe, naja, ob wir jetzt noch einmal dorthin kommen oder ob ich nicht woanders hin fokussieren sollte. Und da war schon das Thema, dass der junge Clemens Doppler quasi doch mit Peter Gartmeier spielen soll. Das waren so, also Nowotny, Gartmeier waren auch in Athen. Und dass wir gesagt haben, die alten Deppen, sprich Robert Nowotny und ich, wir übernehmen die Jungen, wir machen die Presse für sie, wir machen die Sponsorarbeit, also wir managen sie wirklich rundum, spielen selber noch etwas weiter, aber semi-professionell. Und das haben wir dann gemacht und Doppler, Gartmeier wurden ja auch 2007 wieder Europameister. Mhm. Also im Prinzip eigentlich eine runde Geschichte und das war für mich so das schleichende Ende. Und 2008 habe ich dann wirklich aufgehört.
Ja. Und wie ist dann weitergegangen? In deinem, du bist ja dem Volleyball immer verbunden geblieben. Du hast dann im Sportministerium angedockt. Wie ist da der Übergang gewesen und was waren die Überlegungen dazu und was hast du in der Zwischenzeit noch gemacht?
Naja, also das eine war, ich habe das Wirtschaftsstudium fertig gemacht. Mhm. Also ich war schon ein eher lang Studierender, aber das war für mich auch bewusst, weil wenn ich halt fertig studiere, erstens wäre es mit dem Training nicht ausgegangen und dann jahrelang nichts zu tun, ist ja auch wieder schlecht. Oder danach zu studieren, das war mir auch zu abgetrennt. Das war für mich okay, beides zu tun. Habe fertig studiert auf der WU, habe dann eben Athletenmanager gemacht. Also ich habe dieses 360-Grad-Thema Sponsoring oder auch Sportpolitik in Österreich ganz stark mitbekommen, weil zum Anfang habe ich auf die Sponsoren geschaut und bin eben mit der Privatwirtschaft in Kontakt getreten, um Sponsoren zu erreichen. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo eben Klagenfurt und so weiter Beachvolleyball wirklich sehr gut funktioniert hat, vor allem sponsortechnisch. Habe dann für die Teams, die ich gemanagt habe, dasselbe gemacht. Ich habe den Lupo Beischer Vize-Olympiasieger im Judo habe ich gemanagt. Ich habe den Clemens dann mit Matthias Melitzer, wo es noch einmal Vize-Europameister wurden, weiter gemanagt. Und so wusste ich von meiner Art und von der Art des Managements, wo man halt Förderungen aufstellen muss, wo man sich für Sponsoren versuchen kann. Und war dann im Sportmagazin. Mhm. Also eigentlich dann war ich auf der Unternehmensseite, aber auch im Verkauf so quasi, wie können wir vielleicht mit neuen Ideen Sportthemen oder auch das Sportmagazinsthema präsentieren, dass das sinnvoll war. Da haben wir Kooperationen, relativ lässige Kooperationen zusammengebracht in der Privatwirtschaft. Und dann war ich eben zum ersten Mal in einem Sportkabinett von einem Sportminister, von Gerald Klug damals, 2014 bis 2016, und war eben auf der anderen Seite. Also dann kamen die Anfragen an uns und wir mussten entscheiden oder eben schauen, wo Gelder im österreichischen Sport verfügbar gemacht werden oder wo wir halt investieren können, wo wir glauben, dass es dem österreichischen Sport, sei es in der Spitze oder in der Breite, gut tut. Dann war ich Sportdirektor im Volleyballverband, also da bin ich wieder zurück quasi dorthin gegangen. Dort habe ich mich wieder mit dem Sportministerium auseinandersetzen müssen, damit das Programm funktioniert. Jetzt am Schluss war ich noch einmal 2 Jahre beim Vizekanzler und Sportminister Kogler, eben mit derselben Thematik Sport in Österreich zu präsentieren. Und ja, und dann hat sie eben, wie gesagt, das ergeben, dass die Roswitha Stadlober jetzt noch bei uns ist, 16 Stunden bis im Sommer 23 sich dann verabschieden wird in die Pension. Und es wurde ausgeschrieben. Und da kommen wir vielleicht dann eben später oder jetzt dann dazu.
Genau. Ich muss noch einhaken, kurz beim Sportmagazin, also die Schwester eigentlich von der Sportwoche. Ich habe nur quasi nach der Einstellung die Inhalte, Patent und so weiter und Archiv gekauft, aber habe nie für die Sportwoche gearbeitet, habe aber beide Magazine geliebt, als Leser natürlich vor allem. Und da waren wir irgendwie Kollegen in der Styria vielleicht, damals in der Zeit, ne? Wo du beim Sportmagazin warst. Ich wusste das gar nicht, aber es wird wohl irgendwie so sein. Ja, die haben ja hunderte Produkte gehabt.
Ich war schon Sportwoche, Sportmagazin und Wiener. Ich überlege noch, welche Jahre. Das war vor Klug, na klar. Das war 12 bis 14.
Ja, ich bin 12 weg, da war ich selbstständig. Ja, das hat sich genau überschnitten. Genau. Und wir sind jetzt schon gelandet bei Kader. Also du bist Geschäftsführer seit Juli, hast du gesagt, ja. Kader ist quasi gemeinnützig, wird gespeist vom Sportministerium, vom AMS. Und erzähl mal ganz kurz, was macht Kader und wo setzt Kader an und bei welchen Sportlerinnen und Sportlern?
Ja, also Kader ist, ich glaube, mit der dualen Karriere bringt man es relativ gut an Punkt. Es gibt zwei Szenarien, die wir nicht haben wollen. Das eine ist, mit 18 entscheiden sich die Jungathletin, der Jungathlet, eigentlich, ich habe keine Zukunft im Sport, ich kann nichts verdienen, es geht sie beides nichts aus, mir ist es zu anstrengend, also lasse ich den Sport und ich gehe arbeiten oder studieren, dann verlieren wir sie. Wir haben zum Teil Dropout-Raten in manchen Sportarten, vor allem bei den Mädels, bei 80%, wenn es eben in Richtung Berufsbildung geht. Die andere Geschichte ist, man bleibt im Sport und macht es leidenschaftlich professionell bis 35 oder so, kommt dann raus und man sieht, wo sind die Versicherungsjahre geblieben, wo ist er gerade geblieben, wo ist die Ausbildung geblieben, und Unternehmen werden sagen, es ist zwar recht schön, dass ihr Sport gemacht habt, aber es bringt mir nichts, ich brauche eine Fachkraft. Und wo ist quasi die Fachkraft bei dir? Wenn du jetzt Ballsportler bist, ja, das kann es nicht gewesen sein.
Muss ich kurz einhaken, habt ihr Erfahrungen da, wo die Dropout-Raten besonders groß sind, in welchen Sportarten? Habt ihr euch das angeschaut? Das würde mich jetzt total interessieren, nämlich.
Haben wir uns also sporttechnisch jetzt nicht angeschaut, weil es wirklich eher ein Gender-Thema ist und ein Thema des, ich möchte was im Beruf machen und dann lasse ich den Sport, ziemlich egal, was ich gemacht habe. Also wir wissen, 2% sorgen aus. Die Dominic Thiems, Marcel Hirschers, gibt es halt nicht viel. Und demnach gibt es eben die sich einen Kopf machen, steigen früher aus, und die sich wenig Kopf machen, da haben wir vielleicht noch Spaß, dass wir Medaillen feiern können und so weiter, aber die haben es danach nicht rasend leicht mitunter. Und da wollen wir aber, oder jetzt Kader, ansetzen, dass wir schon vorab, also bevor sie entweder die höhere Schule beendet haben, oder Sekundarstufe 2 mit der Oberstufe, dass wir einfach sagen, hast du eine Idee, was du eigentlich machen willst, wie kann das ausschauen? Mhm. Und jetzt, wie das funktioniert oder was wir stützen, also zum einen muss man bei der KADA, also KADA mit A bei uns, KADER Mitglied sein, also man muss halt schon,
ich sage nicht zu verwechseln mit NADA, auch mit der
auch Anti-Doping. Nicht mit NADA, dopen du mal nicht, aber eben auch nicht mit der NADA. Nein, aber also man muss KADA-Status haben, das heißt, man muss schon wirklich also im eigenen Verband einen Spitzensportstatus haben, der ist leicht überprüfbar, das ist aber auch nicht, das können nur die Top 3 sein, also ich sage jetzt in einem Ballsport-Thema, zweite Liga ist für einen Spitzensport, weil da intensives Training dahinter steckt.
Wieder Zwischenfrage, ist Fußball überhaupt ein Thema oder gar nicht?
Komm ich darauf zu sprechen, ja, ist ein Thema. Und da gibt es sportliche Kriterien. Und dann gibt es eben jetzt drei Themen, mehr oder weniger die Kader seit auch Gründung 2010, also mit aufbauend. 11 kam das SLS, aber dazu komme ich jetzt noch. Das eine ist nämlich die Berufsreifeprüfung. Das heißt, es sind Themen, wo die Handelssportschulen entweder nicht mehr so hip sind, weil die Eltern sagen, naja, Handelsschule, mein Bub, meine Tochter muss schon woanders hingehen. Man aber gerade zum Beispiel beim Skifahren, weil man so viel fehlt, das einfach nicht zusammenbringt. Da gibt es von uns initiiert, und natürlich die Prüfung wird staatlich abgenommen, aber es gibt die Kursvorbereitung für die Berufsreifeprüfung, und wir sagen einfach den Eltern oder auch den Athletinnen, hurcht's zu, es ist nicht schlecht, ihr macht die Handelsschule, und wir sagen euch jetzt schon mit einer relativ hohen Quote des Erfolgs, kommt ihr dann zu uns, ihr werdet vorbereitet, es sind nur andere Athleten in den Kursen, wir richten euch zeitlich nach dem, wie ihr das machen könnt. Bei den Skifahrerinnen ist natürlich klar, dass es im Sommer geblockt ist. Dann macht ihr die Prüfungen und ihr könnt alle studieren, was ihr wollt. Ja, also wir haben eine sehr hohe Erfolgsquote, was die Prüfungen betrifft, und auch die Zufriedenheit ist eine sehr hohe. Das ist ein Steckenpferd, das die Kader betreut. Das zweite ist Studium Leistungssport. Und jetzt möchte ich nicht zu sehr ausholen, aber im Prinzip, es beginnt mit einer Laufbahnberatung.
Das ist SLS.
Ja, okay. Mit dem Erstgespräch, was du machen willst. Und dann gibt es ja schon ganz verschiedene Zugänge. Die einen wissen, dass sie zumindest studieren wollen, zumindest vielleicht in eine Richtung, und dann geht man darauf ein. Aber ganz am Anfang ist es, weißt du überhaupt, was es da draußen gibt? Wo siehst du dich im Leistungs- und Spitzensport? Wo siehst du dich vom Wunsch? Also wenn du dir sagen kannst, wünsch dir was, wo möchtest du sein? Und von diesem Erstgespräch, ich war jetzt bei Erstgesprächen dabei, der hat zwar einen Bachelor gemacht, ein super, super Athlet, also erste Liga, wirklich gut unterwegs, und er hat gewusst, dass er weiter studieren möchte,
Das ist aber sicher noch nicht, der, über den wir gerade reden, ne?
Mein ehemaliger Handballer.
Okay.
Und in diesem Erstgespräch haben wir ihm vorgestellt, da gibt's ein Masterstudium, das modular aufgebaut ist, wo du relativ frei Sachen machen kannst. Die Richtung war ihm klar. Das hat er aber nicht gekannt, und während des Erstgesprächs hat er sich angemeldet für das Studium und geht jetzt raus, ob er die Kader danach noch einmal brauchen wird oder nicht, sei dahingestellt. Aber das war für mich so ein kleiner Erfolg. Okay, er hat's nicht gewusst, jetzt war's es, und er war überzeugt davon und tut's. Dann gibt's natürlich die Themen mit Anwesenheitspflichten auf Universitäten. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir studieren, dann helfen wir mit Institutionen, Sie sind alle oder relativ autonom, das macht es schwierig, ja, und es ist eine Freiwilligkeit, das einfach mühsam ist, aber das sind halt viele Kilometer und ich würde nicht sagen leere Kilometer. Aber wir haben Kooperationsvereinbarungen mit einigen Universitäten, dass die Anwesenheit eben reduziert werden kann. Und es muss so ein Thema sein wie, wir wollen es ihnen nicht leichter machen, aber wir wollen ihnen, oder wir dürfen ihnen keine Hindernisse in die Wege. Klar, ja. Und da gibt es weniger Anwesenheit, da gibt es dieses und jenes. Wir probieren zum Teil, wenn es Prüfungen nicht schaffen, dass man da irgendwas macht. Also es sind wirklich dann ganz spezielle, individuelle Probleme, wo wir uns mit den Kooperationspersonen in den Universitäten dann matchen und wir das übernehmen für die Athletin.
Und es wird auch für immer mehr Unternehmen spannend. Ich habe, glaube ich, heuer von einer Kooperation, ich glaube, das war noch vor deiner Zeit, das war noch Meißnitzer, Stadlober mit Swiss Life Select Österreich was gelesen, da ist der Alex auch dabei, der Antonitsch. Und jetzt AT&S macht auch irgend so eine Geschichte in der Steiermark. Ja, und du hast mir auch erzählt von deinen Kindern, von der Lia und vom Team. Die haben vielleicht mit...
Ganz kurz noch...
Ja, gerne.
Weil man gesagt haben, Fußball, ja?
Ja, Fußball, sorry, habe ich mich selbst überholt.
Nein, ja. Kein Problem, es gibt VDF-Camps, also es sind einfach Fußballer, die zurzeit, das ist von der Gewerkschaft des ÖFB, die keinen Verein haben, die werden professionell trainiert.
Zirngast und so, oder? Ist
das? Ja, weil stark, weil man sie nicht fallen lässt und eben, weil wenn man ein halbes Jahr nicht trainiert oder nicht professionell trainieren kann, wird man sich sehr schwer tun, einen neuen Verein zu finden. Und wir in Kooperation mit dem AMS, oder wir sind ja quasi Teil des AMS, bieten dann Fort- und Ausbildungen und Weiterausbildungen an für die Fußballer. Und wir erleben, dass also ich interpretiere es jetzt mal so, es ist ein bisschen ein Schuss vorm Bug, es ist Karriereherbst, man sieht, okay, jetzt habe ich schon mal keinen Verein, kriege ich einen neuen, was mache ich eigentlich danach? Und in der Phase kommen wir rein und bieten eben Aus- und Weiterbildungen an. Und es bleiben relativ viele in dieser Ausbildungsschiene, auch wenn sie dann, wie man ist eine hohe Quote, dass sie wieder einen neuen Verein bekommen, aber sie bleiben in der Ausbildungsschiene. Also insofern, Fußball ist ein großes super, Thema und ist eins der Standbeine der Kader.
Okay, das wusste ich so zum Beispiel nicht, weil Fußball in vielen anderen Dingen einfach draußen ist, ja, weil sie sich irgendwie anders versorgen. Aber du hast mir, wie gesagt, vorher erzählt, und da sind wir wieder zurück, ein bisschen in deiner Stammsportart natürlich, ja, also beim Volleyball, Beachvolleyball, deine Kinder Lia und Tim, die haben sportliche Erfolge und nebenbei geht es auch um die schulische Sache. Erzähl doch nochmal bitte für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, also im Prinzip so schon ein wenig wie ich in meiner Zeit damals, nämlich beides machend. Sie haben natürlich Beachvolleyball mitgekriegt von der ersten Stunde an, also auch in Klagenfurt dabei zu sein als Kleinstkinder, kennen auch die ganzen Großen, auch die internationalen Spieler, aber haben somit Volleyball gelernt und in Österreich lernt man es in der Halle. Sind beide noch in der Halle, der Team hat jetzt gewechselt, auch zu Sokol Wien. Und die Lia ist vor einem Jahr schon zu Sokol gegangen und Sokol war im Finale der Damenmeisterschaft. Also sie sind Cupsieger und Vizemeister geworden, wo die Lia mit 14 zum Teil also Einsatzzeiten bekommen hat. Sie ist keine Startspielerin, aber wir reden von den Erwachsenen.
Ja, und wie alt ist sie jetzt?
Sie ist 15.
Sie ist 15,
ja. Im Juli 15 geworden.
Und der Team 17, oder?
Und der Team ist 17, genau. Und der wechselt jetzt, oder hat jetzt gewechselt, auch zu Sokol, spielt auch erste Bundesliga. Und da wird es dann schon ein bisschen schwierig, also zumal sie trainieren 7-mal die Woche. Sie sind in der Akademie Wien-West, wo zwar Rücksicht genommen wird auf den Leistungssportgedanken, das heißt die Schule präsentiert die Rahmenbedingungen und der Verband übernimmt das Training und am Abend hat man dann das Clubtraining. Und das passiert oder funktioniert grundsätzlich recht gut. Zusätzlich kommt die zweite Sparte Beachvolleyball und da waren sie dieses Jahr also ganz erfolgreich, weil der Team ist U20 Europameister geworden.
Wow,
In der Türkei mit 17. Ja, muss ich sagen, also, na stimmt, einmal kann er es noch spielen, doch. Ja, also jung. Und die Lia, wie gesagt, ist Vize-Europameisterin geworden, der U18, also die kann es noch länger spielen. Ja. Und nein, das sind super, super Erfolge und mir macht es einfach Spaß in Zeiten wie diesen und jetzt kommt dann alles zusammen, jetzt bin ich Familienvater, ich sehe, wie meine Kinder im Leistungssport mäßig unterwegs sind, auch mit Erfolg, aber auch die Schwierigkeiten, jetzt wieder Fuß zu fassen, dass man wieder lernen muss, kann, soll, jetzt wieder in der Halle, wann regeneriert man, wann gibt es eine komplette Pause, dass das nicht ein kompletter Overload wird und ich wieder hungrig werde auf den Sport, wo kann ich meine Freunde und Freundinnen sehen, wann habe ich mal Zeit für mich selber, das sind alles wahnsinnig wichtige Themen, plus eben die Tatsache, der Team hat noch 2 Jahre, weil er 5-jähriges ist, also er hat noch 2 Jahre und die Lia 4 Jahre, aber da geht es jetzt eben, Karriere soll ja nicht danach sein, sondern jetzt beginnen, dass es dual ist, wird er auch langsam schauen müssen und wir reden da jetzt schon langsam drüber, also was interessiert ihn, was kann er sich vorstellen, was ist, selbst wenn er es professionell betreiben möchte, was kann er ausbildungstechnisch überhaupt da dazu machen?
Ja. Also Kader, wenn ich das jetzt nochmal doch sage, jetzt haben wir gesprochen über 17-Jährige, die Europameister sind, da ist ja das danach eigentlich unglaublich weit weg, oder? Weil du hast jetzt erst einmal noch Sport bis 30. Gibt es da unter Umständen Ideen, dass man da einen schärferen Namen findet, der das Thema dual, hast du schon gesagt, irgendwie, ja? Aber ja.
Klar, also ja. Der Name ist nicht ganz passend, weil wir kümmern uns auch um die Karriere danach, aber oftmals, wenn die Karriere danach ist, hat er vielleicht schon das Problem und wir wollen ja das Problem, wollen wir ja vermeiden, dass er eben kein Problem hat und trotzdem den Spitzensport machen kann oder sie. Und insofern, ja, man muss früher ansetzen, ist ganz klar.
Also ich finde das unglaublich wichtig, dass man mit so jungen Leuten schon spricht. Das Stichwort Dropout ist natürlich schade. Sehr, sehr viele Talente gehen da sicher verloren und halt einfach, wenn die wissen, dass es euch da gibt und dass da Möglichkeiten gibt, ist das schon eine spannende Geschichte. Ja. Was steht heuer noch an bei der Kader?
Naja, also wir sind jetzt, also wir haben ein Head Office und wir haben externe Laufbahnberater, das heißt in jedem Bundesland sind geschultes Personal vor Ort, die eben genau das, nämlich jetzt gerade im September, Oktober mit den Wiedereinsteigern oder halt den Studentinnen und Studenten arbeiten. Die Berufsreife fängt ebenso wieder an, das heißt, das ist schon auch so saisonal, so ähnlich wie es eben auf der Universität ist. Und wir werden jetzt, wir sind gerade in Budgetverhandlungen für das Jahr 2023, 2024 und da, wenn da mal Klarheit ist, quasi wo wir stehen, es gibt ein paar Zugänge, die ich anders, nicht anders oder zusätzlich machen will. Also ich denke mir zum Beispiel, dass eine Fachverbandsoffensive ganz wichtig ist. Das heißt, auch Fachverbände zum Teil wissen nicht genau, was wir machen. Und somit können es den Athletinnen und Athleten nicht wirklich helfen. Und dann haben wir genau alle dasselbe Problem, dass sie vielleicht rausgehen aus dem Sport. Dann hat vor allem der Fachverband ein Riesenproblem. Und wenn wir das aufhalten können, ja, und wir eine intensivere Kooperation mit ihnen machen, dass sie einfach wissen, nein, du brauchst nicht raus aus dem Sport, weil da gibt's was, wo man beides machen kann, sowohl die Ausbildung als auch weiter den Spitzensport, dann haben wir alle gewonnen. Und das ist gewollt, das ist gewünscht und da werden wir sicher ansetzen und das wird vermehrt passieren.
Lieber Nick, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist bei mir im Studio. Also es war Lernstunde für mich über die Kader, natürlich Freude über deine Karriere zu sprechen. Herzliche Gratulation zum Business Athlete Award. Nicht nur was deine eigenen Kinder betrifft, sondern auch deine berufliche Tätigkeit. Glaube ich, werden da aus deinem Umfeld noch weitere Business Athletes kommen. Vielen lieben Dank an der Stelle auch. Ciao an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.
Baba. Ja, danke schön. Und wie gesagt, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler da draußen auf kader.co.at erfahrt ihr alles über die duale Karriere.
Werde ich in den Shownotes verlinken. Baba.